Annette Kehnel, Wir konnten auch anders. Eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit. Gelesen von Elmar Berger und Nurcan Özdemir.
Die Welt steht heute vor gewaltigen Herausforderungen. Die soziale Ungleichheit wächst, die großen Trends der Globalisierung und Digitalisierung verursachen eine politische Verunsicherung der Menschen. Und nicht zuletzt stehen wir am Rande einer ökologischen und klimatischen Katastrophe. Es ist also klar, dass wir etwas ändern müssen. Allerdings scheint es, als würden wir heute in einer kollektiven Schockstarre verharren. Wir wissen einfach nicht weiter. Diese Blinks sollen ein paar Anregungen dafür geben, wie wir eine nachhaltige Welt der Zukunft gestalten können. Dafür schauen wir zurück in die Vergangenheit. Denn unsere Vorfahren hatten viele gute Ideen, wie sich nachhaltiges Leben und Wirtschaften organisieren lassen. So wussten sie etwa, wie man Müll vermeidet, wie ein solidarisches Bankensystem aussehen kann oder wie kooperatives Wirtschaften hochprofitabel wird. Diese Ideen können wir heute aufgreifen und für unsere Zeit neu interpretieren.
Blink Nummer 1. War das Leben früher schlechter?
Die Geschichte der Menschheit ist in den Augen vieler Leute eine Geschichte des Fortschritts. Hockten wir früher noch in kalten, dunklen Höhlen, in denen uns Läuse aussaugten, schlafen wir heute in warmen Bettchen. Wir haben Essen im Überfluss sowie Internet und Smartphones. Das Leben damals muss im Vergleich zu heute ganz furchtbar gewesen sein. Diese Betrachtungsweise der Geschichte ist allerdings relativ neu. In anderen Epochen wurde Geschichte beispielsweise als zyklisch angesehen, mit immer wiederkehrenden Rhythmen. Mal steuerte sie auf ein Endgericht zu, mal war sie eine Geschichte des Abstiegs. Ab dem 18. Jahrhundert hielten sich die Menschen für aufgeklärt, vor allem in Europa. Aber wie sie die Welt sahen, wirkt im Nachhinein fatal. Sie teilten die Menschen in ein Wir und die anderen. Wir, das sind die aufgeklärten Menschen der Moderne. Die anderen sind die Barbaren. Sie hausen in der Vergangenheit. Ein solches Bild der Menschheit passte gut in das Zeitalter des Kolonialismus, geprägt von Sklaverei, Rassismus und der Ausbeutung der Natur. Erstaunlich ist jedoch, wie sehr wir uns noch heute an dieses Bild des Wir und die anderen samt der damit einhergehenden Wertvorstellungen klammern. Ein gutes Beispiel dafür ist die Geschichtsvorstellung des renommierten Harvard-Professors Steven Pinker. Pinker erzählt in seinen Büchern den Aufstieg der Menschheit von einer brutalen, finsteren Vergangenheit hin zu einer friedvollen, unbekümmerten Gegenwart. Die Vergangenheit bedeutet für ihn Armut, Krankheit, Schufterei und dergleichen, während die Gegenwart, dem Kapitalismus sei Dank, ein Leben voller Reichtum und Freiheit verspricht. Aber war das Leben unserer Vorfahren tatsächlich so schlimm? Lebten sie wirklich in bitterer Armut, während sie Tag ein, Tag aus von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang schufteten? Viele der von Pinker angeführten Behauptungen sind empirisch schlichtweg falsch. So sind etwa die durchschnittlichen Arbeitszeiten des 13. bis 16. Jahrhunderts vergleichbar mit denen der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Auch konnten sich die meisten Menschen des Mittelalters einen angemessenen Lebensstandard leisten. Sie waren keineswegs bettelarm. Vielleicht war also auch damals ein Leben durchaus lebenswert, selbst ohne Auto oder Waschmaschine.
Wir halten fest, es ist falsch, die Geschichte der Menschheit allein als eine Geschichte des Fortschritts zu betrachten. Das Leben unserer Vorfahren war nicht grundsätzlich schlechter. Es war anders.
Natürlich sollten wir nun nicht den Umkehrschluss ziehen, dass damals alles besser war, keinesfalls. Vielmehr sollten wir unsere Augen öffnen und die Vergangenheit unvoreingenommen betrachten. Denn wie die Menschen früher lebten und dachten, kann uns Anregungen für unsere Gegenwart und unsere Zukunft geben.
Blink Nummer 2. Sharing. Reichtum ohne Privatbesitz.
Eine Welt ohne Privatbesitz erscheint uns aus der heutigen Perspektive fremd. Schauen wir durch die Brille der Moderne, so ist Eigentum das einzig Richtige für die Menschen. Schließlich haben wir am Scheitern des Sozialismus gesehen, wo das mit dem Gemeinschaftsbesitz hinführt. Offenkundig hat das Trauma der sozialistischen Planwirtschaft die positiven Erfahrungen mit der Sharing Economy aus der kollektiven Erinnerung verbannt. Denn historisch gesehen ist die menschliche Fähigkeit des Teilens der Schlüssel zum Erfolg des Homo sapiens. Vielleicht ist es deshalb an der Zeit, den Fokus vom gewinnmaximierenden Homo economicus zu lösen und dem gemeinschaftlich wirtschaftenden Homo cooperans wieder mehr Aufmerksamkeit zu widmen. In der Geschichte finden wir dafür reichlich Inspiration. Ein Beispiel für die Sharing Economy sind mittelalterliche Klostergemeinschaften. Nonnen und Mönche kannten oft keinen Privatbesitz. Stattdessen gab es eine kollektive Versorgung mit Nahrung und allen Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Einige der Klostergemeinschaften entwickelten sich zu überaus erfolgreichen Verbraucher- und Produktionsgemeinschaften. Die Zisterzienserklöster etwa wurden zu regelrechten Großunternehmen, die ihre Produkte auf den lokalen Märkten verkauften. Die klösterliche Sharing Economy funktionierte nicht nur kostendeckend, sie war auch äußerst gewinnbringend. Die nachhaltige Nutzung gemeinschaftlicher Güter wie von Gewässern, Wäldern oder der Atmosphäre ist heute ein wichtiges Thema. Allerdings hat nicht jeder davon ein positives Bild. Der Biologe Garrett Hardin erkannte im kooperativen Wirtschaften sogar das Potenzial einer Enttäuschung. 1986 beschrieb er die sogenannte Tragik der Allgemeingüter, die eine nachhaltige Nutzung von Allgemeingütern unmöglich erscheinen lässt. Er meinte, dass beispielsweise eine gemeinschaftlich genutzte Schafweide schnell überweidet würde. Zwar hätten die Schäfer ein kollektives Interesse an der langfristigen Nutzung der Weide, doch ihr individuelles Streben nach Gewinn treibe sie an, immer mehr Schafe auf die Weide zu führen, die dadurch schließlich zerstört würde. Ist Hardins Tragödie so unausweichlich wie ein Naturgesetz? Nein, denn beispielsweise die mittelalterliche Bodenseefischerei beweist das Gegenteil. Über Jahrhunderte fischten deutsche, schweizerische und österreichische Fischer im Bodensee nachhaltig, indem sie miteinander kooperierten, klaren gemeinsamen Regeln folgten und Verstöße gegen diese Regeln ahndeten. So wurde der Fischbestand langfristig bewahrt und eine Tragödie vermieden.
Zusammengefasst heißt das, die Sharing Economy ist keine neue Idee. Das Teilen von Besitz ebenso wie wirtschaftliche Kooperation haben sich in der Geschichte schon oft bewährt.
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt uns also, wie gemeinschaftliches, gewinnbringendes und nachhaltiges Wirtschaften funktionieren kann.
Blink Nummer 3. Recycling. Der Wegwerfgesellschaft entkommen.
Für lange Zeit war es eine besondere Stärke der Menschen, verfügbare Ressourcen möglichst lückenlos zu nutzen. Unseren Vorfahren wäre es nicht in den Sinn gekommen, etwa das Fell oder die Knochen eines Mammuts einfach liegen zu lassen. Schließlich konnten diese für Kleider, Werkzeuge oder Musikinstrumente genutzt werden. Wegwerfen bedeutete für sie, auf vorhandene Ressourcen zu verzichten. Natürlich gab es immer irgendwelche Abfälle. Aber die Wegwerfgesellschaft von heute ist in den 300.000 Jahren Menschheitsgeschichte eine erstaunliche Ausnahme. Gebrauchsgegenstände nach nur kurzer Zeit zu Abfall zu erklären, wäre unseren Vorfahren nicht eingefallen. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben die Menschen der westlichen Industrienationen im großen Stil verlernt, vorhandene Ressourcen wieder und weiter zu verwerten. Dafür findet sich eine Fülle von historischen Belegen. So gab es in den vorigen Jahrhunderten eine viel größere Anzahl und Vielfalt von Reparaturberufen. Alte Schuhe und Stiefel etwa brachte man im Mittelalter zum Flickschuster. Für Taschen gab es die Deschenplecker, für Messer die Messerbusser und für Töpfe und Krüge die Kannenplecker. Weiterhin waren Second-Hand-Märkte überall verbreitet. Der Kauf von Produkten aus zweiter Hand war alles andere als eine Domäne der Armen. Ein besonders gutes Beispiel für ein traditionelles Recyclingprodukt ist Papier. Über 2 Jahrtausende wurde es aus Altkleidern, Lumpen, alten Schiffstauen und Schneiderresten hergestellt. Erst im 19. Jahrhundert ging man zum Holzpapier über. Lumpen waren ein heiß begehrter Recyclingstoff, mit dem sich gutes Geld verdienen ließ. Aufgrund des umkämpften Marktes brauchten die sogenannten Lumpensammler sogar eine besondere Lizenz. Jeder Fetzen Stoff war also wertvoll. Alte Unterwäsche, Umhänge, Bettlaken oder Tischtücher wurden nicht weggeworfen, sondern verkauft. Ein weiteres Beispiel für historisches Upcycling finden wir im Aachener Dom. Dort nämlich steht der altehrwürdige Karlsthron, also die herrschaftliche Sitzgelegenheit Karls des Großen. Dieser besteht aus Marmorplatten und angesichts der kaiserlichen Nutzung würde man feinstes Material erwarten. Stattdessen aber finden sich auf den Seiten und der Rückenlehne überall Graffiti. Wahrscheinlich ist, dass die Platten aus der Umgebung Jerusalems nach Aachen transportiert wurden, wo sie zuvor in einem Spielsalon als Mühletische dienten. Der berühmte Karlsthron ist also ein Recyclingprodukt. Mehr noch, die Wiederverwertung alter Baumaterialien war zu dieser Zeit gängige Praxis.
Wir sehen also, dass die Wieder- und Weiterverwertung von Ressourcen historisch die Regel war. Die heutige Wegwerfgesellschaft ist hingegen eine Ausnahme.
Wie sorgsam unsere Vorfahren mit Ressourcen umgingen, kann uns heute Inspiration sein. Die Kunst des Recyclings könnte sogar entscheidend werden für eine nachhaltige Zukunft.
Blink Nummer 4. Mikrokredite. Kleine Investitionen mit großer Wirkung.
Im Jahr 2006 wurde dem bangladeschischen Unternehmer Muhammad Yunus der Wirtschaftsnobelpreis zuerkannt. Yunus hatte 1983 die Grameen Bank gegründet, die Klein- und Kleinstkredite an bedürftige Menschen vergibt und ihnen dadurch Wege aus der Armut ermöglicht. Das Osloer Preiskomitee würdigte die Erfindung des Mikrokredits, da dieses neue Finanzinstrument zu dauerhaftem Frieden beitrage. Aber war die Erfindung wirklich neu? Ein Blick in die Geschichte offenbart, wie allgegenwärtig Mikrokredite lange vor der Grameen Bank waren. Ein gutes Beispiel dafür sind die Mikrokreditbanken italienischer Renaissancestädte im 15. und 16. Jahrhundert. Aufgrund ihrer geringen Kreditwürdigkeit trugen an den aufkommenden Finanzmärkten insbesondere die kleinen Leute die höchsten Zinslasten. Die Städte bemühten sich aber, finanziell benachteiligte Gruppen vor Wucher zu schützen. Sie richteten Kleinkreditinstitute ein, die Kredite zu günstigen Konditionen vergaben und stets kostendeckend, nicht aber gewinnorientiert arbeiteten. Weiterhin gab es Pfandleihbanken, in denen beispielsweise ein Bauer im Frühjahr seinen Wintermantel zu Bargeld machen und davon Saatgut kaufen konnte. Im Herbst tauschte er den Mantel nach der Ernte wieder ein. Aber auch außerhalb Italiens waren die Leute auf Kredite angewiesen. Allerorts musste ein Schuhmacher erst Leder einkaufen, bevor er das Material zu Schuhen machen konnte. Ebenso musste ein Schneider erst Stoffe besorgen, bevor er fertige Kleider verkaufen konnte. Im Verlauf des Mittelalters war es daher überall in Europa üblich, sich kleine Geldbeträge privat zu leihen. Dokumente aus Basel zeigen, wie gebräuchlich dort im 15. Jahrhundert wechselseitige Leihgeschäfte in allen gesellschaftlichen Schichten waren. Nahezu jeder schuldete jedem etwas. Die kleinen privaten Kredite konnte man zur Sicherung in ein öffentliches Schuldbuch eintragen und die meisten Schulden wurden fristgerecht bezahlt. Man konnte sich überdies nicht nur Geld leihen, sondern auch ein paar Schafe oder eine Kuh. Der Fachbegriff hierfür ist die Viehverstellung, bei der einzelne oder mehrere Nutztiere für einen festgelegten Zeitraum zur Pflege und Nutzung verliehen wurden. Anstatt also eine Kuh im Herbst zu schlachten, um so die Futterkosten über den Winter zu sparen, konnte ein Versteller Leihgebühren verlangen. Der Einsteller wiederum konnte die Kosten für den Kauf einer Kuh einsparen und das Tier für die Milchproduktion oder als Zugtier nutzen.
Es zeigt sich, Mikrokredite und kleine Leihgeschäfte waren über Jahrhunderte Wirtschaftstreiber in Europa und boten Möglichkeiten der sozialen Partizipation.
Angesichts der vielen historischen Beispiele ist es bemerkenswert, dass Yunus den Mikrokredit erst wieder erfinden musste.
Blink Nummer 5. Spenden und Stiften. Säulen des sozial nachhaltigen Wirtschaftens.
Vielleicht warst du schon einmal im Süden Frankreichs in der Stadt Avignon. Dann hast du sicher das Bild der berühmten steinernen Brücke über die Rhone vor Augen, die heute eines der Wahrzeichen der Stadt ist. Diese Brücke ist jedoch nicht allein aus ästhetischen Gründen erwähnenswert. Sie ist ein gutes Beispiel für eine frühe und im Mittelalter durchaus übliche Form der Schwarmfinanzierung. Die Brücke von Avignon wurde in den Jahren 1177 bis 1185 erbaut. Die Planung und Finanzierung des Bauwerks übernahm allerdings nicht wie heute üblich die öffentliche Hand. Vielmehr wurde das Projekt durch eine Art private Stiftung vorangetrieben. Eine sogenannte Bruderschaft sammelte Spenden, um die imposante 900 Meter lange Brücke zu planen, zu bauen und langfristig instand zu halten. Bruderschaften wie die in Avignon waren zu der Zeit keineswegs selten. Im Gegenteil, überall gab es ähnliche Vereinigungen, die sich um den Bau von Straßen oder Brücken sorgten. In Avignon kümmerte sich eine recht lose organisierte Interessensgemeinschaft in erster Linie um das Fundraising. An anderen Orten aber waren die Bruderschaften organisiert wie klösterliche Ordensgemeinschaften. Und oftmals zählten auch Handwerker zu den Brückenbrüdern, die selbst beim Bau mit Hand anlegten. In jedem Fall erwiesen sich die vielfältigen Bruderschaften als nachhaltige Bauherren. Bürger organisierten sich auf lokaler Ebene und taten sich im Geiste der Gemeinschaft zusammen. Ein anderes Beispiel des mittelalterlichen Gemeinschaftssinns finden wir in der weit verbreiteten Spendenbereitschaft reicher Unternehmer wie der Augsburger Familie der Fugger. Die Fugger wurden im 15. Jahrhundert zunächst durch Baumwoll- und Bankgeschäfte groß und zählten bald zu den reichsten Familien der Zeit. Wie andere große Unternehmer investierten sie großzügig in gemeinnützige Projekte, in Kunst und Kultur sowie im sozialen Bereich. Ihr bedeutendstes Vermächtnis ist jedoch die Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt. Begonnen wurde das soziale Wohnungsbauprojekt im Jahr 1521 und es besteht bis heute. Damals diente es in erster Linie verarmten Webern und Lohnarbeitern samt ihren Familien. Ihnen sollte durch sehr geringe Mieten die Möglichkeit gegeben werden, von selbst wieder der Armut zu entkommen. Den Fuggern ging es dabei explizit um den Erhalt der Würde der verarmten Menschen.
Wir fassen zusammen. Die Finanzierung gemeinnütziger Projekte durch Spenden und Stiftungen war im Mittelalter üblich. Auch die Wohlhabenden übernahmen dabei soziale Verantwortung.
Vielleicht können die historischen Beispiele der Brückenbrüder und der Fugger unseren Sinn für das Gemeinwohl schärfen.
Blink Nummer 6. Minimalismus. Mit weniger glücklich werden.
Ist Verzicht vielleicht die Lösung? Können wir der drohenden ökologischen und klimatischen Katastrophe entgegenwirken, indem wir langfristig ein enthaltsameres Leben führen, weniger konsumieren und weniger reisen? Auch hierfür finden wir Vorbilder. Die Geschichte sprudelt geradezu von kulturellen Praxen, individuellen Erfahrungen und kollektiven Bewegungen des freiwilligen Verzichts. Denken wir nur an die Traditionen des Fastens im Islam und Christentum oder an die sexuelle Enthaltsamkeit christlicher Nonnen und Mönche. Ein besonderes Beispiel für eine radikale Philosophie und Praxis des Verzichts ist jedoch der antike Gelehrte Diogenes von Sinope. Diogenes, der im Athen des 4. Jahrhunderts vor Christus lebte, gilt als Begründer der Schule der Kyniker, wörtlich die Hunde. Diese Schule war eine der frühen Minimalismusbewegungen, deren Anhänger dem Ideal der Bedürfnislosigkeit nachstrebten. Diogenes machte es vor. Nachdem ein Mietvertrag für eine Unterkunft nicht zustande gekommen war, zog er kurzerhand auf dem Marktplatz in eine Tonne. Für Diogenes war die Bedürfnislosigkeit der Schlüssel zur Glückseligkeit und das Tor zur wahren Freiheit. Seiner Ansicht nach machten sich die Menschen mit ihrem unsinnigen Verlangen nach süßen Honigkuchen und teuren Salben das Leben nur schwer. Beim Handel tauschten sie permanent nur Wertlosigkeiten aus. Materieller Besitz sei eine Last, meinte Diogenes, von der man sich befreien müsse. Eine ganz ähnliche Philosophie verfolgten über 1000 Jahre später die Franziskanermönche. Ihr Begründer, Franziskus von Assisi, war gewissermaßen der Diogenes des Mittelalters. Auch er verabscheute Geld und allen weltlichen Besitz. Wer also unter seinen Anhängern aufgenommen werden wollte, musste alles verschenken, was er besaß. Auch kollektiven Besitz gab es nicht. Die Franziskaner verweigerten sich strikt Schenkungen von Vermögen oder Häusern. Stattdessen bevorzugten sie einen möglichst einfachen, naturnahen Lebensstil. Sowohl die Kyniker als auch die Franziskaner verfolgten jedoch nicht allein das individuelle Seelenheil. Die Kyniker wollten mit ihrer radikalen philosophischen Praxis schockieren und somit bestehende, als selbstverständlich wahrgenommene Normen in Frage stellen. Die Franziskaner wiederum wollten sich mit den Menschen am Rand der Gesellschaft solidarisieren. Ihr Aufstieg im 13. Jahrhundert fiel in eine Zeit gesellschaftlicher Umwälzungen. Beispielsweise ließ damals das Bankenwesen die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinanderklaffen.
In einem Satz: Die Minimalismusbewegungen der Vergangenheit waren immer auch Protestbewegungen, die den Menschen die Augen öffnen sollten für alternative Wege des Lebens und Zusammenlebens.
In diesen Bewegungen finden wir die Ideale der Bedürfnislosigkeit und Naturverbundenheit. Vielleicht können wir etwas davon auf die heutige Zeit übertragen und so von den damaligen Menschen lernen.
Blink Nummer 7. Die Vergangenheit als Inspiration für die Zukunft.
Zum Abschluss wollen wir den Spieß umdrehen. Was würden unsere Vorfahren uns raten, wenn sie uns heute sähen? Was würden sie über uns denken? Um einige Dinge würden sie uns sicher beneiden, beispielsweise um die Fortschritte in der Zahnmedizin oder unser hohes Maß an Komfort. Aber es gäbe auch Dinge, über die sich unsere Vorfahren wundern würden, etwa darüber, dass wir beständig so viel kaufen und konsumieren. Vielleicht käme ihnen die moderne Welt wie ein Schlaraffenland vor, aber das hieße nicht unbedingt etwas Gutes. Denn im Mittelalter war die Vorstellung des Schlaraffenlandes eher ein Albtraum, in dem der Mensch in seiner Unersättlichkeit zum Opfer der eigenen Gier wird. Sicher würden sich unsere Vorfahren auch über die großen geistigen und technischen Errungenschaften der Moderne freuen. Umso mehr würde sie es jedoch verwundern, dass wir wohlwissend seit Jahrzehnten auf den Untergang zusteuern, ohne ernsthaft etwas dagegen zu unternehmen. Denn seit mindestens einem halben Jahrhundert ist bekannt, dass wir die ökologischen Grenzen unseres Planeten überschreiten. Und doch kurbeln wir die Maschinerie des Wirtschaftswachstums unbekümmert weiter an. Warum verändert ihr euch nicht, würden sie uns wahrscheinlich fragen und hinzufügen: Ihr wisst doch, wie Veränderung geht. Ihr seid doch so flexibel und habt schon viele Probleme gelöst. Vielleicht würden sie uns auch darauf hinweisen, dass wir wieder Grenzen brauchen. Im Mittelalter gab es schließlich Todsünden. Bestimmte Dinge waren schlicht verboten. Im Frühjahr 2020 legte ein kleiner Virus plötzlich die gesamte Welt lahm. Flugzeuge blieben am Boden, über Peking wurde der Himmel wieder blau und der Sommerurlaub in der Heimat war unerwartet schön. Angesichts der Krise konnten wir anders, weil wir anders mussten. und ebenso müssen wir angesichts der ökologischen Krise und der Klimakrise Veränderungen zulassen. Dafür kann uns die Vergangenheit Inspiration bieten. Natürlich hat die Vergangenheit kein Patentrezept für die Zukunft parat. Vielmehr müssen wir die Lösungen für die Probleme unserer Zeit selbst finden. Aber die Vergangenheit kann uns Lösungsansätze bieten. Denn, wie wir gesehen haben, konnten unsere Vorfahren gute Erfahrungen sammeln, mit Formen der wirtschaftlichen Kooperation, mit der nachhaltigen Nutzung gemeinschaftlicher Ressourcen, einer Kreislaufwirtschaft ohne Müll oder einer solidarischen Finanzwirtschaft.
Kurz und gut. Zwar müssen wir heute unseren eigenen Weg gehen, doch die Erfahrungen unserer Vorfahren könnten uns dabei helfen, unsere Zukunft neu zu denken und nachhaltig zu gestalten.
Es ist also an der Zeit, ein Dogma zu überwinden. Wie wir heute leben und wirtschaften, ist keineswegs alternativlos.
Das war unser Blick zurück in die Zukunft zu Annette Kienels Buch »Wir konnten auch anders«. In diesen Blinks haben wir mehrere Beispiele dafür gesehen, wie unsere Vorfahren nachhaltig lebten und wirtschafteten. Etwa die Sharing Economy der Zisterzienserklöster oder die kooperative Bodenseefischerei. Weiterhin haben wir von der Vielfalt der Reparaturberufe im Mittelalter, von Mikrokrediten und von solidarischem Unternehmertum erfahren und schließlich minimalistische Lebensentwürfe kennengelernt. Aber was können wir aus diesen Beispielen der Geschichte mitnehmen? Natürlich wollen wir nicht ins Mittelalter oder in die Steinzeit zurückkehren. Jedoch können uns die verschiedenen Wirtschaftsformen und Lebensentwürfe der Vergangenheit inspirieren. Denn sie zeigen uns, welche Lösungen unsere Vorfahren für die Probleme ihrer Zeit gefunden haben. Vielleicht können wir einige dieser Lösungsansätze auf die heutige Zeit übertragen und so die gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart in Angriff nehmen. Wir hoffen, dass dir diese Einblicke in die Vergangenheit ein paar Inspirationen mit auf den Weg geben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.